SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn Sie mal an den Rathausplatz oder Marktplatz in Ihrer Stadt denken, wie viele verschiedene Singvögel haben Sie da schon gesehen? Und flattern da in der Dämmerung vielleicht auch Fledermäuse rum? Heute fragen wir, wie wir öffentliche Plätze in den Städten gezielt so gestalten können, dass sich Menschen und Tiere wohlfühlen.
Ein Eichhörnchen zum Beispiel braucht einen mindestens 6 Meter hohen Baum, um da seinen Kobel zu bauen. Und das Eichhörnchen braucht natürlich auch etwas zu fressen. Es braucht einen Weg, wo es nicht von Räubern gefressen werden kann. Das kann aber durchaus auch ein Zaun sein oder eine Hecke. Und nur wenn all diese Faktoren da sind, dann kann auch ein Eichhörnchen an einem Platz vorkommen und wir können es sehen, wenn wir aus dem Fenster schauen.
Das sagt Professor Wolfgang Weißer von der Technischen Universität München. Gleich mehr dazu im Gespräch mit ihm. Außerdem spielen wir heute Klima-Bullshit-Bingo. Es gibt ja ziemlich viele Ausreden, warum wir beim Klimaschutz nicht noch mehr tun müssen oder können. Wir erklären, warum die nicht ziehen. Kennen Sie das auch, wenn ich vor dem Haus Vögel singen höre oder ein Eichhörnchen beobachten kann, das gerade einen Baum hochklettert, dann freue ich mich richtig. Aber in verdichteten Stadtvierteln können wir uns nicht darauf verlassen, dass diese Tiere von selbst auftauchen. Wir müssen die Städte und Plätze gezielt für Menschen und Tiere planen. Das sagt Wolfgang Weißer. Er ist Professor für terrestrische Ökologie an der Technischen Universität München in Freising. Und er hat mir das mit der Städteplanung für Eichhörnchen, Igel und Spatzen genauer erklärt.
Global, das Gespräch.
Herr Weißer, wie viel Natur können Sie erleben, wenn Sie bei der Arbeit mal zwischendurch das Fenster aufmachen und rausschauen?
Nun, ich persönlich bin im zweiten Stock und habe Blick auf den Wald und auch auf die Grünlage hier an der Uni, die aus meiner Sicht aber ein bisschen zu oft gemäht wird. Also das ist die Natur und öfter sehe ich auch mal ein paar ganz interessante Vögel hier.
Da geht es Ihnen besser als den meisten Städtern, oder?
Ja, das liegt daran, dass wir eben in einer kleinen Stadt sind, Freising, und dass wir am Rand sind und dass dort ein Wald ist und auch noch viele alte Bäume stehen. In der verdichteten Stadt muss man wirklich aktiv dafür planen, damit man sowas auch erleben kann.
Aber Städteplaner und Architekten haben die Tiere bei der Planung meistens nicht auf dem Schirm, sagen Sie richtig?
Genau. Der Architekt ist fürs Gebäude zuständig und der Landschaftsarchitekt für den Freiraum um das Gebäude herum. Aber mit Hinblick auf die Nutzung durch den Menschen und die Natur spielt da eben eine sehr untergeordnete Rolle und eben auch die Klimaanpassung und die biologische Vielfalt spielt keine Rolle. Und das liegt einfach daran, dass das einerseits nicht gelehrt wird im Studium und andererseits, dass so wie wir die Wettbewerbe im Städtebau heute machen, eben Kriterien, die mit der Natur nichts zu tun haben, im Vordergrund stehen und deswegen der Rest hinten runterfällt.
Dabei würden Menschen ja vom Artenreichtum in der Stadt profitieren. Wie?
Ja, die Menschen profitieren auf vielfältige Art und Weise. Es gibt immer mehr Untersuchungen, die eben zeigen, dass das Wohlbefinden gesteigert wird. Also man entspannt sich eher, man erholt sich eher, wenn man mit Natur in Kontakt ist. Aber es zeigen sich auch Effekte übers Immunsystem, dass zum Beispiel die Bakterien und Pilze, die mit uns leben, eben vielfältiger sind und dadurch eben negative Bakterien eine geringere Dominanz haben. Und viel von dem wird eben aufgenommen durch den Kontakt mit der Natur. Das heißt, es gibt viele Gründe, warum wir Menschen mit der Natur in Kontakt kommen sollen. Und Sie können das auch einfach an den Preisen sehen. Wenn Sie Blick auf den Wald haben, Blick auf Grün, dann sind die Hauspreise, die Wohnungspreise immer sehr viel höher, als wenn Sie auf ein anderes Gebäude kommen.
Bei einer neu gebauten Münchner Wohnanlage mit rund 100 Sozialwohnungen wurde, angestoßen unter anderem von der TU München, von vornherein Lebensraum für wildlebende Tiere mit eingeplant. Was wurde da für welche Tiere getan? Können Sie da Beispiele nennen?
Dieses Projekt war ein Versuch, eben zu zeigen, dass das durchaus geht, dass man die Ansprüche für den Menschen mit Ansprüchen von Tieren verbinden kann. Also wir haben zum Beispiel den Igel als Zielart gehabt. Der muss den Tag irgendwo versteckt verbringen. Da haben wir auf der einen Seite mit Mietern sogenannte Igelhaufen, das waren die Gehölzreste, aufgeschüttet. Andererseits haben wir auch eine Igelschublade im Geräteschuppen der Kindertagesstätte eingerichtet. Wir haben für den Haussperling zusammen mit den Architekten Fassadenquartiere eingerichtet. Wir haben die Dachbegrünung so modifiziert, dass die Pflanzen und Tiere für die Nahrung produziert. Und so sind wir durch verschiedene Arten durchgegangen und haben versucht, all ihre Bedürfnisse von der Geburt bis zum Tod eben dort auch anzusprechen.
Unterschiedliche Arten haben ja unterschiedliche Bedürfnisse. Das hat auch eine neue Studie zur Stadtnatur in München gezeigt, an der Sie beteiligt waren. Das heißt, es gibt nicht die Biodiversitätslösung für die Stadt, sondern ich muss mir überlegen, welche Arten genau will ich eigentlich fördern. Ist das nicht ein bisschen willkürlich? Also wir finden Eichhörnchen putzig, dann planen wir für die und die Tausendfüßer sollen sehen, wo sie bleiben?
Nun, grundsätzlich wäre es schon mal ein Vorteil, wenn wir überhaupt für die Tiere planen würden. Das heißt, wenn wir sagen, wir würden gerne es möglich machen, dass ein Eichhörnchen davor kommt, dann müssen wir natürlich auch Pflanzen sozusagen anpflanzen, die das Eichhörnchen fressen kann. Wir brauchen hohe Bäume, damit es seinen Kobel bauen kann. Und damit fördern wir automatisch auch andere Vögel und andere Arten. Das heißt, in dem Moment, wo wir anfangen, für einige konkret zu planen, nützt das auch ganz vielen anderen Tieren, mit denen die Menschen dann auch in Kontakt kommen können.
Sowas kann aber kein Ersatz für großflächige Schutzgebiete sein, oder?
Das ist kein Ersatz für notwendige Schutzgebiete. Es geht da in erster Linie darum, dass man den Menschen es erlaubt, positive Interaktion mit der Natur zu haben. Es geht darum, dass der Mensch dort, wo er wohnt, dort, wo er arbeitet, eben auch Kontakt zur Natur hat und eben nicht am Wochenende in den Nationalpark fahren muss. Für die Tiere ist das auch gut, wenn sie da Lebensräume in der Stadt bekommen, aber natürlich kann das eben nicht den Schutz der Diversität außerhalb von Städten ersetzen. Wir können also jetzt nicht hoffen, dass wir alle Arten retten, indem wir sie dorthin bringen, wo am wenigsten Platz ist, nämlich in der Stadt.
Zurzeit wird ja viel Werbung dafür gemacht, Städte zu begrünen, weil uns das bei der Klimaanpassung helfen kann. Bäume können zum Beispiel in der Sommerhitze Schatten spenden. Profitiert die Artenvielfalt dann automatisch oder kommt es sehr auf die Auswahl der Bäume an?
Ja, ich glaube, das ist das größte Missverständnis, was in der Stadtplanung passiert, dass eben grün gleich grün ist und dass es vollkommen egal ist, was man pflanzt, wie man es pflanzt, wo man pflanzt. Die Artenvielfalt und auch der Klimaschutz profitieren nämlich nicht automatisch. Bäume unterscheiden sich darin, was für eine Schattenleistung sie bringen, was für eine Transpirationsleistung sie bringen, wie man sie pflanzt, ja, wie groß man sie werden lässt. Ein alter Baum hat tausendmal so viele Blätter wie ein junger Baum. Und all das wird eben leider in unserer heutigen Planung nicht berücksichtigt.
Bei diesen Architekturentwürfen, da sind auf den Bildern ja immer wunderbare Bäume zu sehen und Grünflächen. Entspricht das denn dann am Ende auch der Realität?
Nein, das ist leider, man muss es schon so sagen, ein bisschen gelogen. Am Computer werden da alte Bäume reingetan, große Bäume oft. Aber die werden in der Realität nie so groß, weil die werden klitzeklein gepflanzt und die werden immer gefällt. Also bevor sie so groß sind, abgesehen davon, dass es natürlich 100 Jahre dauern würde oder 60, bis es dann mal so ist, wie es auf dem Bild aussieht. Also das Gebäude ist dann fertig, aber der Baum ist immer noch klitzeklein. Also da würde ich mir sehr viel mehr Realismus wünschen und auch sozusagen ein Entwicklungskonzept, wie man denn gleich von Anfang an ein bisschen mehr Natur den Bewohnern geben könnte. Ein Tier braucht Nahrung, ein Tier braucht Nistplatz. Ja, braucht Schutzräume und all das kann man ganz leicht mitplanen, wenn man weiß, was man möchte. Aber wenn man das nicht macht, dann ist es eben so, dass das fehlt und dann hat man eben keine Amsel, dann hat man kein Eichhörnchen auf seinem Platz oder in den Zwischenräumen zwischen Gebäuden.
Sagt Wolfgang Weißer, Professor für terrestrische Ökologie an der Technischen Universität München. Vielen Dank. Ob ich auf dem Weg zur Arbeit im Frühjahr ab und zu eine Amsel höre, das hängt also ganz konkret von Entscheidungen vor Ort in meiner Stadt ab. Genauso wie die Frage, ob ich in der Sommerhitze auch mal irgendwo ein schattiges Plätzchen finde. Stichwort Klimaanpassung. Viele Kommunen in Deutschland haben sogenannte Klimaschutzmanager und Managerinnen eingestellt. Deren Aufgabe? Sie sollen Klimaschutz und die Anpassung an die Klimaerhitzung auf die regionalen Bedürfnisse runterbrechen. Dabei hat sich gezeigt, beim Klimaschutzmanagement sind manche deutlich engagierter als andere. Thorsten Schweinhardt erzählt uns, warum eine Stadt in Hessen plötzlich keine Klimaschutzmanagerin mehr hat und eine andere Stadt dafür gleich zwei Verantwortliche.
Sie fühlen sich von ihrer Stadt im Stich gelassen. Junge Erwachsene aus Friedrichsdorf im Hochtaunuskreis bei Frankfurt am Main sind aufgebracht darüber, wie ihre Heimatstadt mit dem für sie so wichtigen Thema Klimaschutz umgeht.
Ich ärgere mich über meine Stadt extrem, da sie uns Versprechen macht und diese mit ihren Maßnahmen nicht einhalten kann.
Würden wir uns so in der Schule verhalten, würden wir nicht damit durchkommen, aber Politiker kommen damit durch und das ist das, was mich nervt.
Dabei fing alles so gut an. Friedrichsdorf nahm sich vor, bis 2035 klimaneutral zu werden. Dafür stellte die Stadt mit 26.000 Einwohnern vor 3 Jahren eine Klimaschutzmanagerin ein. Ein Klimaschutzkonzept mit über 40 Maßnahmen wurde beschlossen. Unter anderem wurden bereits Solaranlagen auf dem Schwimmbaddach installiert und eine Kita baute man klimaschonend aus Holz. Für Lars Keitel, den grünen Bürgermeister von Friedrichsdorf, ging das genau in die richtige Richtung.
Wir reden seit Jahren über die Probleme, die wir haben, was Klimaschutz angeht, und dementsprechend müssen wir auch hier vor Ort handeln.
Doch dann trat die Stadt auf die Bremse. Nach 2 Jahren kündigte die Klimaschutzmanagerin. Doch anstatt die Stelle neu zu besetzen, wurde sie gestrichen. Aus finanziellen Gründen. Zwar wurden nun Kosten eingespart, aber auch Fördergelder nicht mehr abgerufen. Das alles geschah auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung. Eine Entscheidung, die auch Bürgermeister Keitel schmerzt.
Auf der einen Seite verstehe ich, dass man finanzielle Aspekte in die Entscheidung mit einbringen soll oder will. Aber es ist ein Zukunftsthema und wir werden nicht umhinkommen, beim Thema Klimaschutz noch viel mehr zu tun in den nächsten Jahren.
Doch Fakt ist nun, einige Klimaschutzmaßnahmen werden nicht umgesetzt. Die geplanten Windkraftanlagen im nahen Wald zum Beispiel sind erstmal vom Tisch. Genauso wie ein klimagerechtes Quartiersmanagement. Das alles enttäuscht viele Friedrichsdorfer Bürger, darunter Georg Kraft vom Friedrichsdorfer Institut zur Nachhaltigkeit.
Mir ist es wichtig, dass das Klimaschutzkonzept, was erstellt worden ist, mit diesem Ziel Klimaneutralität 2035, dass das auch umgesetzt wird, und zwar zu 100%.
Dass es auch anders geht, macht nur 20 Kilometer entfernt die Stadt Bad Nauheim vor. Hier investiert man gleich in 2 Klimamanager. Sie kümmern sich sowohl um die Auswirkungen des Klimawandels auf ihre Stadt, als auch um Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Klimaschutzmanagerin Uglé.
Das bedeutet, dass wir hier schauen, dass die Stadt eine hohe Aufenthaltsqualität hat, eine hohe Lebensqualität hat, dass die Menschen sich hier wohlfühlen.
Dafür wurde zum Beispiel in der Fußgängerzone helles Pflaster verlegt, damit sich die Innenstadt an heißen Sommertagen nicht so stark aufheizt. Außerdem wurde das Neubaugebiet Bad Nauheim Süd mit sogenannter kalter Nahwärme ausgestattet. Eine innovative Möglichkeit, um Häuser zu heizen oder zu kühlen. Alles in Richtung auf zukünftige Generationen gedacht, betont Bad Nauheims Klimaanpassungsmanager Oliver Jenschke.
Alles, was wir heute schon planen, wird morgen einen Nutzen haben. Und alles, was wir heute schon planen, wird uns morgen immense Kosten auch ersparen.
Wirbt der Klimaanpassungsmanager von Bad Nauheim. Klimaschutz und Klimaanpassung lohnen sich, aber nicht unbedingt gleich morgen. Manchmal scheint es da bequemer, erstmal zu warten. Gibt ja auch x Gründe, warum wir vermeintlich nicht viel tun können oder zumindest nicht jetzt. Leider sind das Ausreden, die nicht ziehen. Wir haben mal 3 davon genauer gecheckt, zusammen mit unserer Klimaredakteurin Janina Schreiber. Eine Ausrede ist das Aber-China-Argument. Das geht so. Aber China pustet doch viel mehr Treibhausgase in die Luft als wir. Da können oder müssen wir doch dann auch nichts ändern. Und das sagt Janina dazu.
Also ja, es stimmt, China hat heute die meisten Emissionen weltweit, aber das ist auch nur ein Teil der Geschichte. Die Emissionskurve von China ging erst ab dem Jahr 2000 steil nach oben. Wenn es aber jetzt um die Verantwortung für den Zustand unseres Planeten geht, also unseres Klimas, dann zählt ja der Zeitpunkt, ab dem wir angefangen haben, fossile Energien zu verbrennen, also Beginn Industrialisierung. Und da war lange, lange Zeit der Westen, also die USA und Europa, Hauptverursacher für die Klimagase. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich China damit aus der Verantwortung ziehen kann. Das Land setzt nach wie vor stark auf Kohle, während wir hier unsere Kohlekraftwerke abschalten. Und gleichzeitig ist China auch gerade führend, was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht. Es ist also wichtig, sich da nochmal klarzumachen, wir leben in einer Atmosphäre. Das CO2, das China ausstößt, bringt das Klimasystem überall durcheinander. CO2, das wir einsparen, schützt das Klima überall. Das heißt, Klimaschutz funktioniert nur gemeinsam. Und sobald ein Land nicht mitzieht, sollte das dann nicht bedeuten, Klimaschutz ganz zu unterlassen. Denn, das betonen Klimaforschende auch immer wieder, jedes Zehntel Grad zählt.
Gut, dann checken wir das nächste Argument. Immer wieder hört man ja, CO2 in der Atmosphäre kann nicht so schlimm sein. Bäume brauchen doch sogar CO2 zum Wachsen.
Also tatsächlich, das ist Biologie und heißt Photosynthese. Saugen Pflanzen das CO2 aus der Luft und verwandeln es dann mit Hilfe von Sonnenlicht und Wasser zu C, Kohlenstoff, und O2, Sauerstoff. Diesen Sauerstoff gibt die Pflanze über die Blätter wieder nach draußen. und behält das C, den Kohlenstoff, zum Wachsen. Kohlenstoffdioxid, das ist also Nahrung für die Pflanzen. Und es ist schon sehr viel mehr CO2 in der Atmosphäre und dann kommt es tatsächlich auch zu mehr Wachstum. Aber das Ganze hat Grenzen, denn mehr Pflanzen brauchen für mehr Photosynthese auch mehr Wasser und das macht die Böden wieder trockener. Außerdem reagiert nicht jede Pflanze gleich auf mehr CO2 und generell bringen zu viel Treibhausgase ja das ganze Klimasystem durcheinander. Das begünstigt also auch wieder Extremwetter wie längere Dürren und Stürme und das zerstört dann auch wieder unsere Pflanzen. Unterm Strich ist das also Bullshit.
Naja, und dann schielen zum Beispiel Ölstaaten auch gern auf technische Lösungen. Also eigentlich können wir doch das CO2 einfach wieder aus der Luft rausholen.
Klar, das gibt's auch schon, zum Beispiel in Dänemark, Norwegen oder in den USA. Und wir werden diese Technologie CCS, also Carbon Capture and Storage, manchmal heißt es auch Carbon Capture and Utilization, auch brauchen. Das sagt auch der Weltklimarat, wenn wir die 1,5-Grad-Grenze einhalten wollen. Aber dann nur für nicht vermeidbare Restemissionen, zum Beispiel aus der Industrie. Und Stand heute sind wir noch lange nicht so weit. Gerade wird nur ungefähr 1/1000 des ausgestoßenen CO2s auch wirklich über CCS eingelagert. Das ist also verschwindend gering. Es ist eben auch super teuer. Und es gibt auch Risiken. Es kann also sein, dass wenn CO2 in die Erde gepresst wird, lokal die Erde bebt oder Salzwasser ins Grundwasser kommt. Der Weltklimarat schätzt das Risiko zwar eher als gering ein, wenn vorher eben gut getestet und untersucht wird, aber das Ganze kann immer nur eine Ergänzung sein, darf aber in keinem Fall davon ablenken, dass wir Treibhausgase einsparen müssen und auf natürliche Lösungen setzen. Die kennen wir eigentlich alle. Es geht darum, Wälder und Moore zu schützen.
Sagt Klimaredakteurin Janina Schreiber. Sie hat auch die Weltklimakonferenz in Baku von Anfang an beobachtet. Was die unterm Strich gebracht hat, können wir in dieser Folge von Global noch nicht sagen, weil wir diese Ausgabe schon vor Ende des Gipfels aufnehmen. Aber unser Umweltmagazin gibt's ja jede Woche. Janina hat schon gesagt, wie wichtig es ist, Moore zu schützen. Dabei lassen sich Natur- und Artenschutz gut unter einen Hut bringen. Klimakrise und Artensterben haben schließlich auch eine gemeinsame Wurzel. Wir Menschen übernutzen die Erde. Das hat die Weltgemeinschaft schon vor einigen Wochen auf der Weltnaturkonferenz klargestellt. Die Vereinten Nationen wollen in Zukunft verstärkt beide Krisen zugleich angehen, weiß Stefan Hübner.
Die Moore unserer Erde speichern doppelt so viel Kohlenstoff wie alle Wälder. So regulieren sie das Klima mit. Zugleich ist ihre Tier- und Pflanzenwelt einzigartig, vom Torfmoos bis zum Birkhuhn. Moore zu schützen hilft also der biologischen Vielfalt und dem Klima. Das macht sie zum Musterbeispiel für die neue Haltung der Vereinten Nationen. Seit der Weltnaturkonferenz von Cali begreifen die UN den Schutz von Klima und biologischer Vielfalt als zwei Seiten einer Medaille.
Während der letzten Jahre gab es viel Diskussion über dieses Zusammenspiel und die Synergies. Das war so auf dem Niveau von Absichtserklärungen. Was jetzt angenommen wurde, ist ein bisschen konkreter, obwohl es kleine Schritte sind. Aber wenn man die dann zusammennimmt, kann ich schon was bewirken in der Veränderung.
Sagt Astrid Schomaker, Exekutivsekretärin des UN-Übereinkommens zur biologischen Vielfalt mit Sitz in Montreal in Kanada. Sie denkt dabei etwa an den effizienteren Einsatz von Geldern. So ließen sich künftig mehr Projekte fördern. Denn nicht nur Moore sind wichtig, um biologische Vielfalt und Klima zu schützen, so Ökologe Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig.
Weitere Bereiche betreffen die Bedeutung von Grünland als auch Kohlenstoffspeicher, was gerne übersehen wird. Wir haben ja die Wälder, das sieht man, ein großer Baum ist vor uns, klar viel Kohlenstoff drin, aber dass auch der Grünlandbereich wichtig ist, dass sehr viel Kohlenstoff im Untergrund in der Wurzeln gespeichert wird, auch der muss entsprechend dann Beachtung finden.
Dafür, dass das Bekenntnis der Vereinten Nationen in Deutschland Wirkung zeigt, stehen die Zeichen prinzipiell gut. Denn es wurden bereits in der Vergangenheit diverse Maßnahmen getroffen, die Klima und biologischer Vielfalt gemeinsam helfen, erläutert Inka Gnittke vom Bundesumweltministerium in Berlin.
Das ganz berühmte Beispiel ist das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz. Das ist ein Programm, was genau auf diesen Punkt zielt, wie verbinden wir Klimaschutz, Klimaanpassung und den Schutz der biologischen Vielfalt.
Solche Bilder des Gelingens könnten womöglich auch die Prozesse antreiben, die nun bei den Vereinten Nationen anlaufen. So sollen die Synergien der Klima- und Biodiversitätsschutzpläne der einzelnen Länder aufgezeigt werden. Und es soll geprüft werden, ob es ein gemeinsames Arbeitsprogramm der UN-Übereinkommen zum Klimaschutz, zum Schutz der Biodiversität und zur Bekämpfung von Wüstenbildung geben kann.
Von Plänen und Arbeitsprogrammen zu den ganz konkreten Auswirkungen des Klimawandels, nämlich auf Elche in Schweden. Der Elch gilt als König der nordischen Wälder und Liebling von vielen, die in Schweden Urlaub machen. Aber die Klimakrise geht nicht spurlos an dem majestätischen Tier vorbei. Im Süden des Landes fühlt sich der Elch bei steigenden Temperaturen immer unwohler. Eine Folge laut Fachleuten: weniger Tiere und kleinere Kälber. Trotzdem dürfen in ganz Schweden in diesen Wochen rund 60.000 Elche geschossen werden. Julia Weschenbach hat einen Jäger bei der Jagd begleitet und war zu Besuch in einem Elchpark.
Am Waldrand warten die Elche schon. Nur noch ein Zaun trennt rund 40 neugierige Besucher von Schwedens Nationaltier. Gerade steigen die Urlauberinnen und Urlauber auf einer Wiese in mehrere offene Wagen ein, vor die ein Traktor gespannt ist. In einem Elchpark in der Nähe von Vimmerby wollen sie auf Safari gehen, um die ikonischen Tiere zu füttern. Parkchef Jon Seeberg erklärt, wie es geht.
Hold it like this. Haltet die Kartoffel so zwischen diesen beiden Fingern, dann kann der Elch sie essen.
Die Wagen setzen sich ruckelnd in Bewegung Richtung Wald. Bald nähern sich dort die majestätischen Tiere mit den langen Köpfen und schmuckvollen Geweihen. Die Begegnung mit ihnen, für viele ein Highlight des Urlaubs. Anouk und ihre Familie sind extra aus Berlin angereist.
Die sind auch ganz süß, die können nicht beißen.
Hier im Elchpark kommt die Familie den Tieren ganz nah. In der freien Natur stehen die Chancen dafür in Südschweden immer schlechter. Denn hier gibt es immer weniger Elche. Eine Gefahr für sie, der Klimawandel. Parkbetreiber Jon Seeberg erklärt.
Der letzte Sommer war zum Beispiel sehr heiß. Viele Pflanzen sind sehr schnell gewachsen. Das bedeutet, dass ihr Nährwert schlechter war.
Die Folgen? Weniger Winterspeck, mehr Krankheiten. Frederik Widemo von der Schwedischen Landwirtschaftsuni hat die Auswirkungen des Klimawandels auf die Elche in Schweden erforscht.
Es werden weniger Kälber geboren und nur wenige überleben. Die Kälber werden auch kleiner. Das bedeutet wiederum, dass es kleinere erwachsene Elche gibt, die noch kleinere Kälber zur Welt bringen. Es ist ein Teufelskreis, der mit den Klimaeffekten zu tun hat.
200.000 Elche gibt es schätzungsweise in Schweden. Nach der Jagd. Die hat hier Tradition. Rund 60.000 Tiere sind zum Abschuss freigegeben. Weniger als früher, sagt Jäger Elias Thuresson. Mit seiner Hündin Grü streift er jedes Jahr auf der Suche nach Elchen durch die smallländischen Wälder.
Hier bei uns gibt es nur noch halb so viele Elche wie vor 10, 15 Jahren. In manchen Gebieten ist die Population so niedrig, dass dort gar nicht mehr gejagt wird.
Hündin Grü hat heute den wichtigsten Job. Sie soll die Elche aufspüren. Elias lässt sie von der Leine und schon ist sie weg. Der Jäger verfolgt ihre Fährte auf dem Smartphone. Dort sieht er bald, die Hündin hat ein Tier gewittert.
Wir warten ein paar Minuten, dann schleichen wir uns ran.
Der Elch hat keine Chance. Elias befürchtet, dass es in Südschweden immer weniger Tiere zu jagen gibt. Die stachsigen Elchbeine seien für Schnee gemacht, sagt er, nicht für Wärme.
Elche bekommen schon bei 14 Grad im Sommer Hitzestress. Und da wir hier ein immer wärmeres Klima bekommen, wird es für die Elche schwerer werden.
Zurück im Elchpark. Die Touristentour ist vorbei. Und Jon Seeberg bereitet schon die Snacks für die nächste Safari vor.
Ich fand Elche schon cool, bevor ich mit ihnen gearbeitet habe. Aber jetzt finde ich sie noch toller.
Jon hofft, dass Parks wie seiner nicht die einzigen Orte sein werden, an denen man in Zukunft in Schweden noch Elche sehen kann. Sicher ist das aber nicht.
Julia Weschenbach über die Elche in Schweden. Auch ihnen macht der Klimawandel zu schaffen. Und das war Global, das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Tschüss, bis zum nächsten Mal.